Das ist keine schlechte Idee. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Wo gibt's ein Klett?
Oh, Bastelladen.
Wo gibt's ein Bastelladen?
Im Internet bei Amazon.
Joa, ne? Lars liest heute Fragen vor, denn hier seid ihr bei der vierten Ausgabe des Florian Priemel Podcast. Es hat lange auf sich warten lassen, dass wir beiden uns wieder zusammensetzen, um zu eurer allgemeinen Unterhaltung und Belustigung Fragen zu beantworten. Hallo Lars, schön, dass du da bist.
Oh ja, ich freue mich sehr.
Man spricht immer am Anfang ganz laut und hektisch in das,
ja, in das, ja, Headset.
Gerade wenn man das nicht ständig macht. Ich musste mich auch gerade ganz doll zurücknehmen, nicht total hektisch zu sprechen, sondern mir die ganze Zeit sagen, dass wir Zeit haben.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Ich denke auch. Willst du direkt anfangen? Oder hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt?
Nein, ich bin so gespannt auf die Fragen. Und wenn ich hier so die Stichwörter lese, bin ich auch schon...
Mann, ist ein Bringer.
Mann, bin ich heiß. Ja, das...
Na komm.
Da habe ich schon gleich echt was... echt ein Brüller hier. So, es geht los. Würdest du ein System befürworten, in dem politische Kandidaten vor der Wahl einen IQ-Test machen müssten, der veröffentlicht würde?
Ja. Ich glaube schon. Dann sind zumindest die ganzen rechten Kandidaten schon mal von vornherein raus. Und ich glaube auch, dass wir, je nachdem, wie scharf man diesen Selektionsmechanismus einstellt, auch ganz viele von diesen Konservativen direkt wieder los ist, bevor sie Schaden anrichten können. Oder was meinst du? Also ich glaube ja nicht, dass allein Intelligenz einen per se dazu befähigt, Politiker zu sein. Ich halte viele von denen für intelligent. Also man kann ja sowohl intelligent als auch böse sein, wie sich aktuell vielfach zeigt. Aber ich denke, so viel groben Unfug könnte man damit ausselektieren.
Ja, aber tatsächlich auch nur den groben Unfug. Ich meine, ist ja auch wieder eine Punktleistung, ne? Wo man ja auch wieder beim...
Ich meine, was macht die CSU dann? dann wäre uns definitiv zumindest der Friedrich erspart geblieben.
Ja, aber schwierig, finde ich. Also... Natürlich ist das auch irgendwie...
Ja, das ist total diskriminierend und böse und gemein. Aber ich finde, gerade in Sachen Politik müssen wir nach jedem Strohhalm greifen, der eine Verbesserung darstellen könnte.
Ja, aber da sind wir ja wieder bei der Punktleistung. Ich meine, wenn er dann einen schlechten Tag hat, dann wird er da echt öffentlich zur Schau gestellt.
Ja, das...
Ich meine, da ist man ja auch echt schnell das Arschloch, ja. Und die Bild-Zeitung.
Wie genau ist die Frage? Wie ist die Formulierung gewesen?
Ob du ein politisches System befürworten würdest, in dem dieser IQ-Test dann auch veröffentlicht
wird. Das ist halt die Frage. Wird der per se veröffentlicht oder wird der halt nur veröffentlicht, wenn derjenige dann ein Amt hat? Oder ist das quasi
politische
so?
Politische Kandidaten müssen vor der Wahl.
Vor der Wahl.
Also präventiv quasi. Wenn nicht, du bist gewählt, nee, du bist zu dumm. Neuwahl.
Okay, das heißt, die können dann trotzdem noch antreten? Aber man hat halt diese Informationen über sie.
Ja.
Na, ich weiß nicht, ob das dann so ein großer Vorteil ist. Man hat das dann zwar in Zahlen vor sich und kann das irgendwie auf einer Viertel-Bild-Zeitungsseite im Überblick abhaken, aber grundsätzlich sind diese Informationen ja frei. Du musst dir ja nur irgendwie mal Antworten auf Abgeordnetenwatch angucken oder was da so vertwittert wird. Oder auch ansonsten, was die so von sich geben in der Öffentlichkeit und glauben, dass das akzeptable Kommentare wären, ist halt nur mehr Arbeit, an die Information zu kommen.
Und da sind wir schon wieder dabei. Darum wird es nicht gemacht.
Richtig. Ja, natürlich, das ist diskriminierend und blöd und wir müssen in unserer Funktion als Rechtsstaat liebende Gutmenschen eigentlich dagegen sein. Ich fände es ganz charmant.
Wäre auf jeden Fall unterhaltsam, ne? Ja. Wenn man so sieht, wer jetzt
der,
genau
der große
wo
Stefan
versagt
Raab
hat.
IQ-Test. So als TV-Event. Das wär doch ein Bringer.
Ja.
Sehr schön.
Eine Kooperation zwischen dem ZDF und ProSieben.
Das ist uns auch dieses Jahr erspart geblieben, oder? Diese Kooperation Stefan Raab, ProSieben, zur Wahl, oder? Hatten wir da wieder welche? Ich habe das überhaupt nicht mehr angeguckt. Ich fand die erste Sendung dieses Formats, dessen Namen mir auch entfallen, absolute Mehrheit.
Stimmt.
So daneben, dass ich das echt nicht weiter verfolgt habe und nicht weiß, ja, ob sich das womöglich
man hat dabei halt so ein bisschen Schmerzen gekriegt, fand ich, weil das war halt echt irgendwie brutal stumpf irgendwie.
Es war irgendwie so genau das Gegenteil von dem, für das es angetreten ist. Während, also es ist ja so der allgemeine Vorwurf an diese ganzen Talkshows, dass da halt Meinungen wichtig sind und nicht irgendwie Argumente und derjenige, der auf die sympathischste Art und Weise halt in der Lage ist, den anderen über den Mund zu fahren und halt seine Stichworte zu verbreiten, natürlich da am Ende auch mit dem meisten Ansehen rausgeht. Und durch diese enorme Verkürzung bei absolute Mehrheit, die hatten da ja sogar einen Timer mit Redezeit für jeden, war das halt einfach nur noch schlimmer.
Das ging halt, also meiner Meinung nach ging es eigentlich darum, irgendwie wer irgendwie die brisantesten Aussagen hat und irgendwie dadurch den anderen einfach immer ins Wort fällt.
Mhm. Ja. Und so ist das ja grundsätzlich. Das ist ja so eine allgemeine Kritik, die ich ganz, ganz stark formulieren möchte. Nicht nur an Politik, sondern allgemein, dass grundsätzlich Verlautbarung in der Öffentlichkeit nur noch so als Stichwortgebung funktioniert. Egal, was gefragt wird, du ratterst halt so deine Buzzwords runter und versuchst dem kurz am Anfang und am Ende noch so einen Kontext dran zu flanschen, der irgendwie auf die Frage bezogen ist.
Ja.
Aber im Wesentlichen ist das halt deine Stichworte runterlabern.
Darum kann ich auch nicht mehr Studio Friedmann gucken.
Studio Friedmann ist so kurzweilig.
Das ist tatsächlich die schlimmste Polit-Sendung, die es irgendwie gibt. Gab, ich weiß gar nicht mehr, gibt's das überhaupt noch?
Das gibt's noch und da ist gerade der Lucke von der AfD, hat da wutentbrannt das Studio verlassen. Mitten in der Sendung, weil er den Friedmann zu aggressiv, unangenehm und polemisch fand.
Ist er
als
auch.
Als ob da
ist
nicht mit zu rechnen gewesen wäre. Ich finde das sehr, sehr witzig. Also man weiß ja, was man kriegt, das guckt man ja wegen dieser Eskalationssituation, die da grundsätzlich stattfindet. Ja,
ich kann mir auch keine andere Reaktion vorstellen, als da irgendwann auch auszurasten, weil der Friedmann einem dauert in
die Koksnase,
ey. Ja, dann schreit er einen plötzlich an, fällt einem ins Wort. Mhm. Aber beiden Parteien, der ist ja auch für keinen. Der will ja eigentlich nur selbst reden.
Ja, der will ja eigentlich nur selbst reden und möglichst polemisieren. Das ist total super. Also ich finde das ja schön, wenn man weiß, was man zu erwarten hat bei einem Format und das dann auch bekommt. Wenn da überhaupt nicht so irgendwie der hochtrabende Anspruch mitschwingt, da jetzt aufklärerisch, journalistisch oder sonst irgendwas tätig zu sein. Das ist da ja nun definitiv nicht gegeben und dann finde ich das auch in Ordnung.
Aber ich weiß dann auch nicht, woher immer die ganzen Gäste kommen, sag ich mal, die sich das tatsächlich dann noch geben wollen. Ich meine, am Ende haben sowieso beide verloren, die irgendwie da waren.
Ja, du, aber Öffentlichkeit ist Öffentlichkeit, glaube ich.
Bei Studio Friedmann?
Ja, das gucken, du, das, ich glaube nicht, dass sich das irgendjemand ernsthaft anguckt, um sich politisch zu bilden. Das guckt man sich an, weil es, also ich kann das mir gegenüber, wenn ich mir da so einen Ausschnitt auf YouTube anschaue, total gut als meine Art Unterschichtenfernsehen verkaufen. So intellektueller politischer Anspruch ist gegeben, aber es ist halt Krawallfernsehen. Da muss ich mir halt nicht mitten im Leben oder was weiß ich, was es da gibt, geben, sondern kann mir das da angucken und mich dabei auch noch intellektuell fühlen.
Na, ist was Wahres dran? Ist was Wahres dran? Das lasse ich so durchgehen.
Ja, aber ansonsten, diesen ganzen Talk, politischen Talkshow-Wahn gebe ich mir auch nicht mehr oder nur noch sehr selektiv.
Man hat ja Gott sei Dank mittlerweile auch echt die Möglichkeit, sich das auszusuchen. Ja. Da gibt es ja mittlerweile echt genug von.
Und vor allem kann man sich danach auch schön ganz kurz am nächsten Tag jeweils die Berichterstattung da so kurz im Querschnitt geben und schauen, ob sich das womöglich gelohnt haben könnte und dann danach nochmal in der Mediathek reinschauen.
Sagen, dann gibt es die super Mediatheken, die ich auch wirklich auch echt super finde. Mhm.
Was ich nicht super finde und was ich anprangere und was echt nicht sein kann, ist, dass in diesen Mediatheken des Öffentlich-Rechtlichen die Dinge wieder depubliziert werden. Die sind dann nach 1, 2, x Wochen wieder raus. Und das kann doch nicht sein. Die schwimmen so dermaßen in Geld und entschuldige mal, Serverkapazität und Festplattenkapazität ist halt unendlich. Punkt. dann stecken sie da halt noch eine dazu und dann noch eine. Aber das wieder zu depublizieren, das ist doch Bücherverbrennung. Oder etwa nicht? Also das, das regt mich wirklich auf. Weil ich habe das tatsächlich oft, dass ich irgendwie über eine Sendung lese, die ich mir dann gerne mal geben möchte, aber dann auch ein, zwei Wochen vergehen, bis ich wirklich mal dazu komme, weil ich mal einen Abend für mich habe oder mir langweilig ist und ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Und dann gibt's das nicht mehr. Gut, dafür gibt's dann oft YouTube, aber das ist doch armselig. Dass YouTube dafür einspringen muss, dass unser von meinen Gebühren, das sind doch jetzt Gebühren, ne?
Ja.
Genau, von meinen Gebühren bezahlte Mediatheken das nicht mehr vorhalten. Das regt mich auf und ich prangere das an. Entschieden.
Ja, ach Gott. Stimmt, ist traurig.
Willst du noch eine Frage vorlesen?
Ach, weißt du. Was gibt's denn da hier?
Hau mal raus.
Nee, das ist eine rassistische Frage. Ich nehme die nächste.
Karte. Aber rassistische Fragen sind doch super.
Okay.
Oder findest du sie blöd?
Na, das ist schon... Das ist
jetzt
schon,
hast du mich ja schon scharf
gemacht.
Das ist,
ne? Schon eine verhältnismäßig blöde Frage.
Können wir da unser Gutmenschentum raushängen lassen?
Ja.
Sehr
ja.
Schön.
Ja, ja.
Dann sind wir dagegen.
Wir als...
Das ist rassistische Kackscheiße.
Wir als europäischer Gutbürger.
Ja.
Ja. So, ich lese die Frage mal vor.
Okay.
Welche Europäer sind deiner Erfahrung nach am faulsten?
Am faulsten?
Hat sich ja jetzt, ich will nicht sagen, das hat sich herauskristallisiert in den letzten Jahren, aber.
Nö, glaube ich auch nicht. Ich habe da keine Erfahrung. Ich habe da, wenn dann Medienberichte zu und da ich ja grundsätzlich der Meinung bin, dass wenn irgendetwas auf der Titelseite der Bild-Zeitung behauptet wird, ist es klug, das Gegenteil davon als wahr anzunehmen. ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, faul.
Am besten Willen nicht.
Faul ist doch irgendwie ein schwieriges Wort, wenn dann, ja. ist ja das System irgendwie falsch und nicht ja. der Mensch an sich.
Also ich meine auch tatsächlich gelesen zu haben, dass der Grieche zum Beispiel eigentlich mehr Arbeitsstunden im Schnitt im Jahr leistet als der Deutsche.
Da haben wir's.
Da habe ich zwar jetzt auch keine Belege für, aber ich glaube nicht, dass man das irgendwo dran festmachen kann. Außer halt das Gegenteil von dem zu glauben, was auch in der Bild-Zeitung steht.
Na gut.
Das halte ich für einen absolut richtigen Modus, wenn man seinen moralischen Kompass irgendwie mal in irgendeine Richtung stellen muss. Das ist so wie das Gegenteil von dem, was Arbeitgeberpräsident Hund im Fernsehen verlautbaren darf, anzunehmen als richtig.
Na gut, dann machen wir mal eine andere Frage.
Genau.
Genau. Was hat
dein... Achso, ich meine natürlich alle faul außer wir.
So, gut.
Haben wir geklärt.
Gut. Was hat deiner Ansicht nach den größeren Einfluss darauf, wie Menschen sind? Die Gene oder die Umwelt?
Grundsätzlich die Umwelt, solange die Gene nicht massiv schadhaft sind.
Also ich kann
wenn
mir,
du, ja,
also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gene einen Menschen in irgendeiner Art und Weise großartig formen. Also beim besten Willen nicht, klar, man hat irgendwelche Veranlagungen.
Ja.
Danach gehen halt vielleicht Talente, so, aber selbst Interessen. Ja. Ich glaube, es ist niemandem angeboren, dass er Interesse daran hat, Musik zu machen.
Oder, nee, ganz im Gegenteil.
Oder eben nicht, ne?
Ja.
Also vielleicht, wenn Leute Interesse daran haben, Musik zu machen, können sie weniger talentiert darin sein als andere. Aber dass das grundsätzliche Interesse, glaube ich nicht, dass das irgendwie genetisch bedingt ist.
Das sehe ich auch so. Also wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, wenn du irgendwie eine Art Gendefekt hast, der dich in deiner Lebensführung in irgendeiner Art und Weise so stark beeinträchtigt, dann ist es durchaus stark beeinträchtigt, dann ist es halt durchaus möglich, dass du dein Leben gezwungen bist, danach auszurichten, dass es dich auch irgendwo definiert, klar. Aber wenn dem nicht der Fall ist, wenn du einen normalen, funktionierenden Genpool hast, dann denke ich, dass die Sozialisation da mit gewaltiger, also auf jeden Fall der Faktor ist, der das viel stärker beeinflusst.
Ja, das klar, ich meine, das sieht man ja auch beim Thema Integration, sag ich mal, dass da alles,
ja,
alles
stimmt,
möglich ist. Die Spanne ist ja quasi von ganz oben bis nach ganz unten nicht in irgendeiner Art und Weise limitiert.
Ja.
So, es hängt ja alles davon ab, wie man aufwächst.
Ach, Du meinst, der Ausländer mit seinen schlechten Genen kann trotzdem unter Einfluss der deutschen Integrationspolitik zu einem Bürger erster Klasse geformt werden.
Nein, aber das ist halt irgendwie das ganze Spektrum, sag ich mal. Wenn man nur sag ich mal in seiner kleinen Dorfgemeinschaft, sag ich mal, aufwächst, innerhalb der Familie, sag ich mal, dann ist der Horizont, den man theoretisch erreichen kann, ja überhaupt nicht so groß, als wenn man, sag ich mal, nach vorne geht, rausgeht, andere Leute, Kinder, Tiere kennenlernen. Das glaube ich schon, dass das klar. Woher soll es kommen, wenn ich aus der Umwelt?
Wobei, da fällt mir was zu ein, was das so ein bisschen konterkariert. Kennst du diesen verrückten Russen, der gerade vor einigen Jahren die Fields-Medaille für Mathematik abgelehnt hat, der eins dieser Millenniumsprobleme gelöst hat?
Nein.
Okay. Das ist halt so ein hässlicher, bärtiger Typ, der noch bei seiner Mama lebt und Mathematik studiert hat, so im Selbststudium, und jetzt halt komplizierte mathematische Probleme löst. Du kennst ja vielleicht diese Millenniumsprobleme.
Ja.
Und da hat er halt vor einigen Jahren eins von gelöst und hat es halt aber auch abgelehnt, irgendwie sich in die Öffentlichkeit tragen zu lassen, und halt auch hat er auch diese Fields-Medaille abgelehnt, was ja so der Nobelpreis für Mathematik ist. Und er möchte halt gerne einfach weiter bei seiner Mama in seinem russischen Dorf wohnen und kommt wahrscheinlich auch nie vor die Tür. Da denke ich dann schon, dass da eine starke genetische Veranlagung zu da ist und die formenden Faktoren nicht so aus der Umwelt gekommen sind. Aber ich meine, ich mag den jetzt völlig falsch einschätzen.
Aber vielleicht aus dem Internet.
Nicht, vielleicht auch aus der Umwelt, weil er als Kind immer verprügelt wurde und darum halt zu Hause geblieben ist. Und genau. Sich den Büchern gewidmet hat.
Ja.
Nö, aber ansonsten kontra die gemeinen Genetiker, darum ist ja auch Sarrazin abzulehnen. Das ist doch lächerlich.
Ja, das ist, weiß ich nicht.
Wo sind wir denn hier?
Ich wollte gerade sagen, wo sind wir denn? Wir sind ja schon ein paar Jahre weiter.
Eben, wir Profis klären das heute mit Vermessung des Kopfes. Hast du noch was?
Ach, das ist schon wieder so eine doofe Frage.
Ja, aber die doofen Fragen sind doch die wichtigsten.
Nee, die lehne ich jetzt kategorisch ab.
Echt?
Ja.
Solange du die da nicht durcheinander bringst. Ja, vielleicht machen wir, wenn ich mir den Stapel so angucke, vielleicht machen wir nach unserer 30. Sendung nochmal die Sendung mit den doofen Fragen. Da laden wir uns dann jemanden ein und dem stellen wir die ganzen doofen Fragen.
Unbedingt, unbedingt. Jetzt habe ich hier so eine Frage, die quasi dem der Männerrunde sehr nahe kommt.
Okay, dann ist meiner 20 Zentimeter.
Gut, gute Antwort. Nein, verhält sich jemand, der eine Affäre mit einer verheirateten Person hat, ethisch falsch?
Ethisch falsch. Ich muss jetzt leider mein schlecht funktionierendes Langzeitgedächtnis hier hervortun, denn ich habe letzte Woche noch einen Soziopod gehört, wo es unter anderem um die Unterscheidung von Ethik und Moral ging. Und da ich eben jenen Unterschied gerade nicht mehr auf die Kette kriege, muss ich das wohl so meinem eigenen Gefühl nach beantworten. Naja, grundsätzlich, wo die Liebe hinfällt, ne? Ethik ist ja, oder ob du das für dich persönlich für falsch hältst, hängt ja auch wieder mit deiner Sozialisation zusammen.
Ja.
Die Gesellschaft hält das, glaube ich, für falsch grundsätzlich und wahrscheinlich auch aus guten Gründen. Stelle ich jetzt einfach mal so in die Runde, weil ich bin halt der Meinung, dass das Prinzip von Ehe oder nicht nur von Ehe, sondern vom Zusammenleben von zwei Personen gut funktioniert. Ich meine, wenn irgendjemand anderes da ein anderes Konzept leben möchte und das funktioniert, ist das auch super. Aber das ist ja nun was eine Affäre zu haben, bricht ja da ein in diese Zweierbeziehung und richtet da definitiv irgendwelchen Schaden an. Und da ich dagegen bin, Schaden an Dingen anzurichten, die man nicht kaputt machen sollte, halte ich das für falsch, ja.
Ja.
Wie siehst du das?
Also grundsätzlich.
Ich habe ja schon die falsch. Perfekte Antwort gegeben.
Ja. Aber nein, also
du kannst hier doch mal wiederholen.
Also ich finde es grundsätzlich auch falsch. Und ich sag mal, derjenige, der mit der verheirateten Frau, also in meinem Fall der Frau, was anfängt, der, mein, was hat der für Vorstellungen davon?
Also, du meinst, was jetzt passiert?
Ja, was passiert? Ich meine, man muss sich ja auch fragen, wenn die Frau, mit der ich jetzt zusammen bin, ihren Ex-Freund mit mir betrogen hat,
ja,
warum sollte sie dasselbe nicht mit mir machen? Da geht man ja schon von vornherein mit einem gestörten Vertrauensverhältnis in das neue Leben ja, quasi rein. Und dann ist es ja von Anfang an irgendwie gestört. Mhm. Wie soll das funktionieren? Kann ich ja, mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Wobei ich natürlich jetzt auch absolut nicht der Meinung bin, dass man sich in sowas einmischen sollte und demjenigen sein moralisch verwerfliches Verhalten vorzuhalten hat. Weil es gibt ja auch, darauf bin ich gerade gar nicht gekommen, weil ich ja sowas absolut nicht kenne. Die Beziehung kann ja auch durchaus kaputt sein. Die Ehe kann ja im Arsch sein. Und dann ist es womöglich nur noch der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Das kann ja durchaus auch der Fall sein.
Ja, aber ich finde es trotzdem verwerflich, was mit einer verheirateten Frau zu machen. Also jetzt sag ich mal was Beziehungstechnisches. Also grundsätzlich, was mit einer verheirateten Frau zu machen, ist ja nichts Schlimmes, aber wenn es dann irgendwie schon, sag ich mal, in die Liebesschiene geht, finde ich das schon grundsätzlich auch verwerflich. So, weil ich finde, da muss man der Ehe auch irgendwo seinen Stand da lassen und sagen, wenn sie nicht mehr wollen, dann sollen sie sich scheiden lassen.
Aber wir fangen schon wieder an, uns hier als stockkonservativ zu outen. Ne?
Glaub, Tempolimit.
Das hatten wir beim letzten Mal auch, ja.
Ja. Ach Gott, vielleicht sollen wir ein bisschen linksradikal werden.
Meinst du, es kommen noch Fragen, wo wir uns ein bisschen linker geben können, als wir sind? Ich glaube, also nach diesem politischen Kompass-Test, den wir ja mal gemacht haben, bin ich ja linker als, ich weiß nicht, was ist so der linke, ich bin linker als Gandhi.
Oh. Na? Ich blätter hier gerade durch die Fragen. Und
ja. Du sollst doch nicht gucken, dann kannst du dir doch schon Gedanken darüber machen. Und
ich werde diese Frage jetzt auch instant stellen, weil ich gespannt bin, was du antwortest.
Ganz toll.
Die Frage ist, was stellt in deinen Augen gegenwärtig die größte Bedrohung für die Menschheit dar?
Es ist immer und war schon immer Dummheit. Sehr unverfänglich geantwortet. Die größte Bedrohung, ja, was heißt die größte Bedrohung für die Menschheit? Für die gesamte Existenz der Menschheit?
Das ist vielleicht ein bisschen zu global. Ich glaub,
warte, dann ist es ein Asteroid.
Ich sag mal, eine menschenerschaffene Bedrohung.
Eine menschenerschaffene.
Oder eine menschgewordene Bedrohung. Oder beides.
Ja, trotzdem finde ich die Frage schwammig formuliert für die Menschheit. Also ich denke, dass die Menschheit als solche im Sinne dessen, dass irgendjemand überlebt und auch eine ausreichend große Menge Menschen überlebt, als dass es weiterhin sowas wie Zivilisation gibt, das ist gegeben.
Ja.
Da wird jetzt selbst ein Atomkrieg nichts dran ändern, so unwahrscheinlich ich den auch halte.
Nein, aber generell als Bedrohung für einen großen Teil der Menschheit.
Mhm. Multiresistente Keime.
Sag doch mal Nordkorea.
Nordkorea. Und Barack Obama, der ist nämlich ein Schwarzer. Nein, ich gehöre ja auch nicht mehr zu diesen Wirtschaftsapokalyptikern, die der Meinung sind, dass das alles unfassbar gegen die Wand fährt und die Schuldenkrise sich im Zusammenbruch der westlichen Zivilisation manifestieren wird. Leider nicht. Von daher, vielleicht wird es auch irgendwas relativ Banales sein, was zu großen Verwerfungen führt. Und sei es die Problematik des Atommülls oder so. Ich habe da wieder ganz schreckliche Dinge gelesen über das, was in Fukushima nach wie vor sich hin blubbert und da permanent in den Atlantik suppt.
Ja, aber die wollen ja schon Neues bauen.
Ja, ja, natürlich. Es sind ja jetzt auch welche kaputt. Da muss man neue bauen. Das ist unglaublich. Ja, wie ich schon sagte, Dummheit. Meine Antwort ist Dummheit. Und deine?
Es gibt ja irgendwie so einen großen Fundus an Bedrohung auf dieser Welt. Mhm. Ich sag mal, ein Atomkrieg oder sowas schließe ich jetzt erstmal aus. Mhm. Dafür könnte ich mir vorstellen, dass doch alle wenigstens mittelmäßig genug Gehirn dafür haben, das irgendwie zu verhindern.
Wobei, je länger ich darüber nachdenke, vielleicht auch nicht, weil wir haben inzwischen Länder, die Atomwaffen haben, aber eigentlich Failed States sind, wenn man irgendwie an Indien oder so denkt.
Ja.
Und gerade das sind Regionen, wo auch eine passende Antwort auf die Frage der Klimawandel sicherlich härter zuschlagen wird als zum Beispiel hier. Und spätestens, wenn es ja irgendwie existenziell wird, weil es zum Beispiel um Wasser geht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass solche Staaten mit wenig stabilen Regierungsstrukturen da durchaus auch mal irgendwie eine Atombombe hochgehen lassen können.
Ja, aber wenn die Atombombe hochgeht, dann kommen auch gleich 10 zurück.
Ja.
Das ist ja ein Himmelfahrtskommando.
Ja, aber wenn da halt gerade irgendwie so ein Wahnsinniger an der Macht ist.
Ja, aber ich glaube, kein Wahnsinniger ist trotzdem so doof. Das ist erst.
Hitler war auch an der Macht und der hätte sie benutzt. Oder nicht?
Ja, Hitler war. Ja, okay.
Hitler ist ein Sonderfall.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu kategorisieren, aber ich glaube, mittlerweile weiß man ja auch, dass die anderen auch.
Welche haben?
Auch welche haben und das. Denke ich mal, wenn sie benutzt wird, auf welche zurückkommen. Mhm. Das ist ja wie ein Kamikaze-Flug.
Ja, aber irgendwie vertraue ich nicht auf die Intelligenz der Menschen. Beim besten Willen nicht. Wenn ich mir jetzt angucke, dass wir 25 Jahre hinter dem Kalten Krieg sind und uns eigentlich überlegt haben sollten, dass es vielleicht nicht so die optimale Situation gewesen sein könnte, fangen wir doch gerade genau das an, nur dass wir halt uns nicht mehr mit Atomwaffen gegenseitig bekämpfen oder bedrohen, sondern im Moment in Sachen Geheimdienste und auf dem Weg des Cyberwars irgendwie gegeneinander kämpfen möchten. Die Franzosen haben sich gerade überlegt, sie müssen aufrüsten.
Also
und was man da so an Rhetorik mitbekommt, gerade jetzt von den Franzosen zum Beispiel, das klingt für mich 1:1 irgendwie nach kalte Kriegsrhetorik. Ersetze Pershing-Raketen durch chinesische Hacker.
ich finde gerade diese Thematik von den ganzen Geheimdiensten finde ich auch irgendwie scheinheilig. Weiß ich nicht. Dann sagt die NSA ja okay, oder Obama, wir spionieren euch nicht mehr aus.
Das sagt er ja nicht.
Ja, oder.
Wird ja den Teufel tun. Ja,
aber ich sag mal, wieso sollten sie damit aufhören? Also es gibt ja keinen Grund, wie. Mhm. Sag mal, die wollen die Information ja haben.
Und
so, und dann werden sie nicht einfach nachlassen. Oh, Deutschland hat gesagt, wir sollen sie nicht mehr aufspielen. Na gut.
Genau, vor allem.
Wir hören damit auf.
Das ist ja auch das Perfide daran. Wir haben ja tatsächlich keinerlei Druckmittel in der Hand.
Nö.
Ich zitiere ihn wirklich ungern, aber Wolfgang Bosbach hat gesagt, ja, was wollen wir denn machen? Also militärische Intervention fällt aus, oder?
Ja, das ist echt schwierig. Also wie man da irgendwie vernünftig intervenieren will. Man kann sich auch nicht trauen. Also wie willst du den trauen?
Ja.
Wer einmal lügt, dem traut man nicht, ne?
Ja.
So, das.
Und wer permanent lügt, dem schon gar nicht.
Ja.
Also es sei denn, man ist jetzt der Friedrich. Ich muss den so oft bashen, wie ich kann. Ich bin wirklich unerträglich.
Ich
bin auch wirklich extrem gespannt, wie wir in ein paar Jahren, vielleicht in 10 Jahren oder so, auf diese Zeit jetzt und diese geheimdienstlichen Enthüllungen zurückblicken werden. Ob sich da fundamental was getan haben wird oder nicht.
Nein.
Bin ich wirklich sehr gespannt.
Nein, ich glaube nicht. Dafür war es doch, glaube ich, irgendwo nicht prekär genug.
Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also wenn man überlegt, dass wir ja was ja immer hervorgekramt wird. Wir hatten ja, ich glaube, es war 83 hier das Volkszählungsurteil. Da gab es ja große Demonstrationen hier in Deutschland dagegen, dass wir eine Volkszählung durchführen wollten. Mit anderen Worten, da waren die Leute so krass darauf sensibilisiert, ihre Privatsphäre für was Unantastbares zu halten, dass sie dagegen zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind. Das ist heute nicht denkbar. Aber bei gesamtgesellschaftlichen Trends glaube ich, dass sich das immer alles so in Wellen bewegt. Das kommt alles wieder. Im Moment kippen wir unsere Daten bereitwillig in unsere Smartphones und in Facebook rein und teilen sie im Internet mit jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und ich denke, das wird wieder zurückgehen. Da haben wir jetzt einen Peak, vielleicht hält er noch ein bisschen an, aber ich glaube, da wird auch das Pendel wieder in eine andere Richtung schwingen. Das ist bei allen Sachen so. Ist wirklich.
Ja, aber das ist ja gerade, finde ich, das Scheinheilige in der ganzen Geschichte. Jeder klagt immer nur, oh, wir werden ausspioniert.
Ja, aber machen es ja selbst genauso.
Eben. Wo ist denn der Unterschied zwischen Facebook und wenn jetzt noch einer deine Sachen mitliest, wen interessiert es denn?
Eben, wenigstens ist das irgendwo gespeichert. Es gab diesen, kurz nach Beginn der Enthüllung gab es diesen geilen Twitter-Account, Bundesnachrichtendienst Fake Twitter Account, der dann twitterte, dass er die Bevölkerung bittet, davon Abstand zu nehmen, weiter nach verlorenen Chatprotokollen und E-Mail-Passwörtern anzufragen.
Ja, gut.
Nee. Ja, ich bin gespannt. Ich find's sowieso bemerkenswert, dass da noch so unfassbar wenig politische Konsequenzen draus gezogen wurden und dass sich eigentlich permanent alle nach wie vor nur wegducken. Ich kann mich wirklich an kein vernünftiges Statement unserer Bundeskanzlerin dazu erinnern.
Das ist ja auch sehr, sehr prekär, sich da in irgendeiner Art und Weise kritisch
keiner,
zu äußern.
Niemand äußert sich da kritisch und ich bin tatsächlich, obwohl ich ja nun wirklich kein Verschwörungsirrer bin, meistens, der Meinung, dass die einfach gegen jeden von denen so viel im Schrank liegen haben und denen das auch auf die Nase binden. Ich meine, da gab es in einer der letzten Talkshows, hat irgendein Berichterstatter das auch einigermaßen direkt so gesagt, dass Verhandlungen mit den Amerikanern in aller Regel so ablaufen würden, dass man sich bei wichtigen Dingen irgendwie einigt, und zwar so, wie es die Amerikaner wollen, und wenn nicht, dann wird gedroht, dass irgendwas aus dem Aktenschrank geholt wird. Ich bin der festen Überzeugung. Ich kann mir selbst bei den Politikern, die wir im Moment haben, denen ich nicht viel Rückgrat zugestehe, nicht vorstellen, dass man sich so vorführen lassen möchte.
Nein. Nein. Jeder hat sicherlich irgendwo den Dreck am Stecken, ob Frau Merkel
jetzt... Ich glaube, wenn du da an deinem Kabel rumfummelst, ist das ziemlich laut auf der Aufnahme.
Meinst du?
Ich befürchte das fast, aber das wird sich zeigen.
Aber wie soll das kommen?
Vibrationen.
Ach, Vibrationen.
Wohl, ich glaube, ich habe einen High-Pass-Filter angeklickt.
Na, und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wo war ich denn? Genau.
Damn.
Nein, ich glaube, ich war bei Frau Merkel,
ja,
die in ihrer Dienstlimousine Transenpornos guckt. Ich meine, das... Sagen wir, das wäre natürlich...
Zwergentransen. Ja.
Das wäre ja schon irgendwie uncool, wenn das an die Öffentlichkeit kommt.
Mhm. Ich so, fände das cool, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das wäre witzig.
Ich fände das irgendwie cool. Das wäre ein Grund, sie zu wählen. Der erste, wohlgemerkt. Ja.
Ja, und dadurch, dass ja jeder irgendwie so ein bisschen Dreck am Stecken hat, also vermute ich, es ist niemand irgendwie lupenrein.
Nein.
Und ich sag mal, jeder kleine Fehler wird natürlich durch die Medien so aufgebauscht, dass natürlich jeder jetzt schon die Ködel in der Hose hat. So, nein, was kommt raus, wenn ich mich jetzt hier irgendwie zu äußere? Das ist ja schon Druck, der da auf einem lastet.
Ja.
Und wenn das auch, ja, sag ich mal, durch die Öffentlichkeit jetzt auch nicht so angenommen wird, wie man es vielleicht erwartet hätte, dass er, klar, der große Boom war am Anfang da, aber jetzt ganz ehrlich, jetzt interessiert das keinen mehr.
Mhm.
So, warum sollte man es da nicht totschweigen?
Ja, das ist echt traurig, dass das funktioniert, das tot zu schweigen. Das ist die Leute halt stumpf nicht interessiert. Obwohl inzwischen klar, es weiß jeder inzwischen, der mal für 5 Cent nachgedacht hat, dass es nicht um Terrorismus geht. Ich bin Ich bin so weit zu behaupten, es gibt praktisch gar keinen Terrorismus. Also es gibt überhalb des statistischen Grundrauschens keinen nennenswerten Schaden, der durch Terroristen angerichtet wird. Die paar Leute, die da in die Luft gesprengt werden, die paar Westler, die paar Amerikaner, die da pro Jahr in die Luft gesprengt werden, werden das in Afghanistan und im Irak, weil sie den Leuten in Afghanistan und im Irak auf den Sack gehen und da sind. Der Rest, da, um wieder hier aufs Tempolimit zu kommen. Tempolimit wäre auf jeden Fall eine sinnvollere Maßnahme, um Menschenleben zu retten, als einen unfassbar teuren Geheimdienst zu unterhalten, so ein Apparat, der sich angeblich der Terrorismusbekämpfung widmet. Das steht in keinem Verhältnis.
Kann man schwierig sagen, finde ich. Man weiß ja nicht, wie viel da irgendwie jetzt im Hintergrund abläuft, wie viel überhaupt schon präventiv gemacht wird.
Ja, aber das wollten sie uns ja erzählen, um sich zu legitimieren. Im Moment läuft die Argumentation doch genau andersrum. Weil wir die tollen Geheimdienste haben, gibt es keinen Terrorismus, und wenn es mal einen Anschlag gibt, brauchen wir mehr Geheimdienste.
Ja.
Und erinnerst du dich tatsächlich an einen hieb- und stichfesten Fall, wo die geheimdienstliche Aufklärungsarbeit zur Verhinderung eines terroristischen Anschlags beigetragen hat?
Ganz ehrlich. Nee, weil der Anschlag dann ja auch nicht stattgefunden hat.
Das ist ja die Argumentation, die von denen auch immer aufgebracht wird.
Ja,
die ist, kann ja man denen glauben, nachdem sie uns in allen anderen Fragen, die wir ihnen gestellt haben, permanent belogen haben, sogar vor dem Kongress und nachweislich? Sollten wir ihnen in diesem Punkt also glauben? Jetzt so ausnahmsweise, Goodwill-mäßig?
Schwierig, ne?
Ich finde, im Gegenteil, wenn man zum Beispiel an die Anschläge von Boston denkt, du erinnerst dich?
Ja,
hier im Marathon.
Die beiden Boston-Bomber.
Genau, da wurden die Geheimdienste gewarnt von ausländischen Geheimdiensten vor diesen Typen. Und es ist nichts passiert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da nichts passiert ist, weil die einfach viel zu sehr damit beschäftigt sind, andere Sachen zu tun.
Wo wir gerade bei Boston sind, was ist eigentlich aus denen geworden? Also aus dem einen, der andere ist ja tot.
Ich habe keine Ahnung.
Das ist dann auch irgendwie so im
Medien. Ja gut, aber das ist dann auch keine Nachricht mehr. Oder zumindest keine, die irgendwie im Kopf bleibt, ob der jetzt 20, 25 oder 4-mal lebenslänglich gekriegt hat.
Oder Giftspritze.
Ja. Das ist dann ja nicht die Nachricht. Aber was ich noch sagen wollte, es ist ja inzwischen durch Enthüllungsdokumente quasi hieb- und stichfest belegt, dass es nicht um Terrorismus geht. Zumindest nicht um die Art von Terrorismus, die wir meinen, wenn wir von Terrorismus sprechen. Also von diesen gemeinen Bärtigen mit den umgeschnallten Bomben. Ich glaube, das hat kurz vor Weihnachten in einem seiner grandiosen Rants Sascha Lobo geschrieben, dass diese Leute, also die Geheimdienstler, in ihren Folien von Terrorismus sprechen, und zwar, wenn sie Demonstrationen meinen. Das ist Low-Level-Terrorism in deren Jargon. Und damit ist eigentlich alles gesagt, finde ich. Es geht halt nicht um Terrorismus, sondern um Crowd-Control. Meiner Meinung nach. Den Leuten geht's ja jetzt nicht besser, so auf lange Sicht betrachtet. Die Situation der westlichen Gesellschaften verbessert sich ja nicht für die Mehrheit der Bevölkerung. Das wird ja eigentlich immer beschissener, jetzt gerade in Amerika. Und da, vor diesem Hintergrund, finde ich es durchaus aus Sicht des Staates sinnvoll, da eine Geheimpolizei zu haben, von der man ja jetzt dank Snowden auch weiß, dass sie da ist und dich an den Eiern hat. Das ist ja auch diese Verschwörungstheorie, nach der Snowden eigentlich immer noch Geheimdienstmitarbeiter ist und dieses Leak geplant wurde, um den Leuten halt zu sagen, wir sind da, wir haben alles, behave. Naja. Könnte mich jetzt noch lange aufregen.
Ja, aber das
ich will gar nicht. Du musst ja schließlich auch mal zu Wort kommen. Du musst mir auch dazwischen. Du musst mir auch ins Wort fallen.
Ich bin doch nicht Michael Friedmann.
Na, sei mal ein bisschen.
Du hast doch was zu sagen.
Aber das ist ganz schlimm. Ich habe schon wieder keinen Blick auf die Uhr. Ich habe keine Ahnung.
Nein, ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, wann wir angefangen haben. Ich habe auch nicht mal eine Uhr bei mir.
Sei es drum. Ich könnte was zu trinken gebrauchen.
Oh.
Ja?
Gut.
Cola. Alkoholfreies Bier, Wasser.
Cola.
Wollen wir eine Pause machen oder willst du vor dich hin monologisieren?
Nein, wir machen eine Pause.
Machen wir eine kurze Pause.
Ein langer Monolog ist nicht, da liegt nicht meine Stärke.
Das ist nämlich eine fantastische Idee, die Lars gerade hatte. Ich muss nämlich mit Klett die minderwertigen Headsets, die ich hier habe, an die ebenso minderwertigen Kopfhörer, die ich da habe, dran flanschen, damit die nicht mehr einem den Kopf so zusammenpressen.
Ja, ich glaube, wenn man die länger trägt, wird man auch irgendwann bewusstlos.
Ja. Und impotent, ich habe keine Ahnung.
Mit Sicherheit auch impotent.
Hast du noch eine Frage?
Ach ja, weißt du.
Ich muss meine Brille aufsetzen, sonst sehe ich nämlich nicht, ob der da vernünftig aufnimmt. Und ob ich
der Pegel nimmt hab. Sehr vernünftig auf. Ja. Sehr.
Und ich bin immer ganz unsicher, wenn ich da keinen Pegel sehe.
Ja.
Wobei, manchmal schweige ich dann auch, aber das gefällt mir auch nicht.
Da müssen große Wellen zu sehen sein, die ganze Zeit auf meinem Kanal.
Ja. Du hast auch die schöneren Wellen.
Ja, ja, weil ich auch schöner rede.
Ja, okay. Ich werde dich so kaputt equalizen, dass es klingt, als hättest du so eine gepresste Fistelstimme. Und dann wirst du nicht mehr eingeladen, weil du so unangenehm für die Hörer bist.
Hoffentlich nicht. Florian, sollten Eltern kleiner Kinder von der Polizei darüber informiert werden, wenn ein wegen Kindesmissbrauch vorbestraft von ihrer Nachbarschaft zieht, um eine Bürgerwehr zu gründen?
Das mit der Bürgerwehr stand da ganz sicher nicht, aber auch so, nein, sollten sie natürlich nicht.
Das sagt der Gutmensch in dir.
Nein, das sagt der Mensch in mir, der auf unserem Rechtsstaat was hält. Denn dann ist der ja im Zweifel, wenn man das über den weiß, ist der ja schon verurteilt und hat seine Strafe abgesessen und ihm wird sowieso irgendeine Art von gesellschaftlichem Stigma schon anhängen, denn sonst wird er da ja nicht hingezogen sein müssen. Und er ist dann im strafrechtlichen Sinne rehabilitiert. Und wenn da jetzt nicht grundsätzlich was schiefgegangen ist, dann wird er auch in einer Art und Weise psychologisch beobachtet und eingestuft worden sein, sonst wäre er nämlich nicht wieder draußen.
Gibt ja auch Wiederholungstäter.
Ja, natürlich.
Und dann? Und dann?
Dann ist das leider eine Gefahr, mit der wir leben müssen. Du, wenn jemand, der dazu fähig ist, zu beurteilen, ob der Typ gefährlich ist oder nicht, sagt, dass er das nicht ist, dann vertrauen wir entweder darauf oder wir haben den Lynchmob. Und ich möchte eigentlich relativ ungern den Lynchmob haben. Und so leid mir das ja in solchen Situationen dann auch immer tut für diejenigen, die dann betroffen sind, wenn was passiert. Aber es gibt nun mal Gefahren in einer Gesellschaft.
Ja. Ja,
und wie sehen Sie das?
Der Gutmensch in mir ist deiner Meinung, aber der Mensch in mir, der irgendwann vielleicht auch mal Vater ist, der sagt, dem würde ich auch schon mal gerne präventiv eins aufs Maul hauen.
Ich wollte es gerade fragen, was tust du denn dann?
Werde ich ein Auge darauf werfen.
Ja, und was hast du dann davon?
Ein Auge drauf.
Ich bin mir halt
und auch immer mal schauen, ob der mal zu oft an meinem Zaun vorbeiläuft. Das ist klar, ist das eine schwierige Sache und ich würde es auch nicht rein moralisch gesehen nicht gut finden, wenn das gemacht wird. Andererseits finde ich, ist das aber auch eine Information, die man schon gerne hätte. Mhm. Also aus Sicht der Eltern. Klar, wenn du
natürlich. Ja, ich hätte auch ganz viele Informationen total gerne.
Klar, wenn du irgendwann der Vergewaltiger bist, der dann da wieder versucht, ein normales Leben zu führen, der ja auch seine Strafe abgesessen hat. Und du dann wieder in diese Stadt kommst und jeder weiß, du bist ein Vergewaltiger, dann bist du natürlich das Arschloch überall. Du kommst dann nie mehr weg davon, irgendwie ein glückliches Leben zu führen.
Mhm. Wir könnten natürlich jetzt auch behaupten, dass er das nicht verdient hätte, ein glückliches Leben zu führen. Aber ich finde, das ist halt keine. Das kann man finden und der Meinung kann man auch sein. Aber ich bin der Meinung, dass man da von seiner persönlichen Meinung, wenn man Fragen so auf die Art und Weise, wie wir das hier tun, beantwortet, abstrahieren können muss und dann im Zweifel eine Entscheidung zu fällen. Wir müssen jetzt zwar keine Entscheidung fällen, aber um dann eine Entscheidung im gesellschaftlich relevanten Sinne fällen zu können. Denn ansonsten kann ich auch alle Fragen mit Ja, Nein und Hitler beantworten. Da können wir uns die Veranstaltung hier auch sparen.
Ja. Ich finde, das ist aber echt eine schwierige Frage. Mhm. Also so rein vom Thema auch her, weil man da auch ja emotional sehr befangen ist. Mhm. So, ich meine, jeder, glaube ich, wird so einem Vergewaltiger einfach mal gern in die Fresse hauen. Mhm. Das muss ich einfach mal so sagen. Also ich glaube, ich kenne keiner, der sagt, ach
weißt du.
das reicht, wenn der 10 Jahre im Gefängnis ist. Mhm. So, ich glaube, da gibt es, glaube ich, niemanden, der das irgendwie so sieht. Und klar, schwierig. Schwierig, andererseits sind das auch nur Menschen. Muss man ja auch irgendwie so sagen. Und Menschen machen auch mal Fehler. Und das ist schon ein ziemlich großer Fehler.
Ich wollte es gerade sagen. Es gibt halt den Unterschied zwischen den Müll nicht rechtzeitig rausbringen und Kinder vergewaltigen.
Ja, man weiß ja auch nicht, was die Leute irgendwie für Probleme haben, hatten, was da irgendwie vorgefallen ist. So, das ist, es ist ein.
Ja, und gerade weil man es nicht weiß, ist halt der emotional befangene Papa daneben, der mit seinen Lynchmob-Kumpels dahin fährt, vielleicht nicht die Instanz zu entscheiden, was jetzt in der Situation getan wird.
Ja.
Und da das aber passieren wird, ist ihm diese Information vorzuenthalten.
Ja. Klar, der Täter würde dann kein glückliches Leben mehr führen können. Ja. Zumindest nicht in Deutschland. Er muss dann nach Uganda auswandern.
Oder sehr, sehr gut beim Intelligenztest abschneiden und in die Regierung einziehen.
Ja, das hat sich auch bewährt.
Sehr schön.
Denn da können Geheimnisse behalten werden.
Und das soll mal wieder kälter werden. Ich habe mein Bier draußen stehen, um das nicht in den Kühlschrank tun zu müssen. Und es hat nicht die perfekte Trinktemperatur.
Es ist über 7 Grad.
Ja, da gehe ich von aus.
Schwer. Schwer. Florian,
ja.
Welches Alter hältst du generell für angemessen, um in den Ruhestand zu treten?
Ich werde dieses Jahr 30. 30!
Das ist auch irgendwie so eine ganz, ganz perfide Frage.
Nö, finde ich gar nicht. Das ist eine Frage, die jeder für sich eigentlich zu beantworten hat. Und es wäre schön, wenn jeder die Möglichkeit hätte, auch so da eine Entscheidung zu treffen, die nicht von seiner ökonomischen Situation abhängig ist, sondern davon, wie er sich fühlt. Aber das ist ja nun mal leider nicht gegeben.
Nee.
Tatsächlich würde ich sagen, ja, ich könnte jetzt gut in den Ruhestand gehen und den Rest meines Lebens damit verbringen, schlecht Musik zu machen und Podcasts zu veröffentlichen, die niemanden interessieren. Ich könnte das gut.
Ja, könntest das gut.
Mhm.
Aber was ist denn, sag ich mal, ein realistisches Alter, um zu sagen, jetzt habe ich mein Dienst an der Gesellschaft geleistet, jetzt ist es Zeit, dass ich was zurückbekomme.
Mhm.
So, jetzt ohne den persönlichen Hintergrund dahinter.
Das könnte man jetzt wahrscheinlich ausrechnen und das wird ja auch getan. Da ich der Meinung bin, dass sowieso insgesamt zu viel gearbeitet wird, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, nicht irgendwie zur 35-Stunden-Woche zurückzukehren, sondern einfach wieder zur Rente mit 60 oder sowas. Ich bin nicht der Meinung, dass das eine Frage ist, die sich auf so einer moralischen Ebene klären lässt. Wann habe ich Dienst an der Gesellschaft getan und muss jetzt was zurückkriegen? Das müsste irgendwie mathematisch entschieden werden.
Eben. Das ist.
Aber da das ja auf so mannigfaltige Art und Weise wechselwirkt mit anderen Dingen, glaube ich auch nicht, dass man dazu sowas wie einer objektiven, mathematisch nüchternen Zahl kommen wird, die dann am Ende bei rauskommt. Das ist da halt auch wieder viel Ideologie drin. Also ich wüsste da keine vernünftige Antwort drauf, außer 30.
Ach, dann mal andersrum gefragt. Rente mit 63, ist das cool oder ist das zu spät oder zu früh?
Gefühlt haben wir wir haben 67.
Aber es gibt jetzt ja.
Ach ja, du, wenn du schon mit 15 angefangen hast, Teppiche zu knüpfen.
Ja.
Und möchtest du jetzt was möchtest du jetzt hören, was ich zu der Zahl sage, grundsätzlich zum mit 63 in Rente gehen oder zu dieser bescheuerten Regelung?
Nee, mit 63, das ist die Regelung nicht unbedingt.
63 erscheint mir einigermaßen vernünftig, doch. Also jetzt rein gefühlsmäßig her.
Sehe ich nämlich auch so. Also 63 finde ich da steigst du noch, da stehst du noch nicht mit einem Fuß in der Kiste.
Ja, so gefühlsmäßig wird es, je näher man der 70 kommt, tatsächlich schon unangenehmer.
Eben. Ich meine, wir werden ja jetzt alle auch älter, Gott sei Dank. Irgendwo auch.
Ich bin mir da gar nicht so sicher.
Aber wenn 63 ist schon schön, wenn es dann irgendwie jetzt auch mal da für die breite Masse irgendwie zugänglich wird.
Ja.
Sag ich mal, also wir auf meiner Arbeit, da gibt es jemand, der jetzt auch auf den der Fall zutrifft. So der freut sich natürlich wie ein Schneekönig, wenn das jetzt alles so durchgeht.
Also der hat jetzt 40 Jahre eingezahlt. Moment, 63, 40, nein, das kann nicht stimmen.
Ja, der heißt jetzt, da könnte es soweit sein. Muss es nicht, könnte es aber.
Naja, grundsätzlich hast du ja sowieso die Möglichkeit, in Rente zu gehen, wenn du möchtest. Ich habe da ja auch gerade so einen Bescheid gekriegt, dass ich dann 154 Euro im Monat hätte.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich glaube, es ist so um den Dreh. Ich muss noch ein bisschen.
Nicht schlecht, da kannst du ja nicht mal einen Parkplatz vermieten.
Nee. Oh, so eine Garage.
Gut.
Oh.
Kann man so ein kleines Feuer reinmachen.
Ja.
Vom Sperrmüll ein paar Möbel.
Ja.
Alles, was man braucht.
Willkommen in den Suburbs von Detroit.
Da wohnt doch keiner mehr.
Die machen da jetzt ganz viel Urban Gardening. Da habe ich neulich einen Artikel drüber gelesen.
Ich habe letztens eine Doku drüber gesehen.
Ah, okay. Dann weißt du wahrscheinlich sogar noch mehr darüber als ich, oder?
Ja, das
ist das
ja
cool? Also ich habe den, glaube ich, nur überflogen.
Ja, also das ist schon ziemlich cool, finde ich. Und da wird ja auch relativ viel irgendwie Arbeit betrieben, um die Leute wieder ranzuholen, um die Siedlung da irgendwie wieder schön zu machen. So die alten Häuser werden abgerissen, sondern werden neue aufgebaut. Die Jugendlichen werden eingebunden irgendwie in dieses Urban Gardening. Dass man irgendwie selbst wieder so ein Gemeinschaftsgefühl generiert, sag ich mal, dass man da halt auch wieder gerne hinzieht, dass es halt Gründe gibt, da hinzuziehen.
Ja.
Sag ich mal, irgendwie eine gute Gemeinschaft ist.
Ist halt auch ein Wert an sich, wenn es halt schon nicht einen wirtschaftlichen Faktor gibt, der
hinzieht. Ja, wenn es halt da sonst scheiße ist, dann sind die Leute wenigstens nett und man kann irgendwie aufeinander vertrauen. Man hat vielleicht auch mal wieder ein sicheres Umfeld, was da ja auch
erschossen.
Was ja da, sag ich mal, problematisch war.
Mhm.
So, ich war ja, wann war ich in Detroit? Ich war, 2009 war ich in Detroit.
Okay. Und war ziemlich broken.
Ich bin gelandet. Man hat ja so seine Vorstellung davon, wie amerikanische Großstädte zu funktionieren haben und wie das da aussieht. Und du kommst halt auf diesem wirklich monströsen Flughafen an. Denkst du, boah, ja. Amerika. Und dann kommst du raus, bis die ersten 5 Minuten gefahren und bist in einer Geisterstadt. Also da fehlt nur noch die Tumbleweeds, die da durchs Bild rollen. Du hast halt echt irgendwie so echt ganze Straßenzüge, wo nichts ist.
Ja.
Nichts. Also riesige Fabrikgelände mit eingeschlagenen Fenstern, Häuserblocks, riesig. Kein Mensch auf der Straße.
Ja, krass.
So, da fährst du eine Viertelstunde durch Detroit und hast keinen anderen Menschen gesehen, sag ich mal, außer dir irgendwie auf dem Weg zum Highway. So, das war echt nur noch der Durchgangsverkehr vom Flughafen, der da irgendwie diesen Siedlungsteil da belebt hat.
Mhm.
Was ich auch irgendwie beeindruckend finde, dass das tatsächlich irgendwie die Wirtschaft so einbrechen kann, dass tatsächlich so große Stadtteile auch einfach weg sind.
Ja gut, aber das ist ja nicht, gerade in Detroit ist das ja nicht von jetzt auf gleich passiert.
Nee,
das war ja ausnahmsweise mal nicht hier die Krise von 2007. Die hat ihm ja wahrscheinlich nur noch so den Todesstoß versetzt.
Das war schon beeindruckend irgendwie, das so zu sehen.
Das war ja der Chinese, der schönere Autos baut.
Ach ja, die Chinesen. Ja, schöne Autos.
Wie sind wir denn da jetzt drauf gekommen?
Die,
wir waren, ich weiß, ehrlich gesagt, nicht bei der Rente.
Genau, wir waren bei der Rente.
Hast du die Karte verloren oder? Ich
bin mir nicht mal sicher. Nein, ich habe sie hingelegt. Ah, okay. Ich habe sie hingelegt.
Brav.
Aber tatsächlich weiß ich nicht mehr, wie wir von der Rente nach Detroit gekommen sind.
Von der Rente nach Detroit.
So nenne ich mein Debütalbum als Rapper.
Sehr schön.
Von der Rente nach Detroit. Ja, schön. Schön. Das ist ein guter Titel.
Ich bekomme immer von Delamar auf Facebook Nachrichten und die haben auch irgendwie einmal die Woche das Musikerzitat der Woche. Und wo du gerade sagtest als Rapper, Noel Gallagher hat gesagt, we don't kill people, Rapper kill people.
Ah ja, der gute Noel Gallagher, der ist auch wahnsinnig.
Sicherlich. Wobei ich sagen muss, ich kann die beide nicht auseinanderhalten. Ich weiß nicht, welcher ist.
Ich glaube, Noel müsste eigentlich der Verrückte sein. Doch. Und Liam ist der...
Doch. Welcher ist der mit den High Flying Birds?
Also, Noel ist der hauptsächlich Sänger war und Tamburin gespielt hat. Und Liam ist der etwas hässlichere von den beiden, der Gitarre gespielt hat.
Okay. Dann ist Noel der Irre.
Ja, Noel ist der Irre mit den BDI,
glaube ich.
Genau.
Das andere ist dann Liam Gallagher's High Flying Birds.
Genau. Genau.
Wahrscheinlich ist es umgekehrt.
Nein. Die sollen einfach wieder Oasis machen.
Oasis, ja. Ja, wird sowieso in 10 Jahren geben eine Reunion und dann wird nochmal ordentlich abkassiert.
Wie bei Led Zeppelin.
Ja. Hatten wir oft genug.
Hatten wir oft genug, Led Zeppelin. Ja.
Können wir am Freitag nochmal schauen.
Ich höre jetzt übrigens gerade das erste Beatles-Album wieder im Auto auf.
Ach, was schön.
Auf Heavy Rotation. Mhm. Und ich finde, der Sound ist echt anders von früher irgendwie. Ist alles.
Mega, ja.
Ist alles irgendwie viel, viel höhenlastiger, finde ich, gerade wenn da irgendwie viel.
Ja, Bass musstest du damals eigentlich nicht spielen, ne?
Nee, echt, da ist doch keiner. Also echt Wahnsinn. Teilweise schon ein bisschen.
Gerade im Auto ist halt dann wirklich kein Bass da, ja. In deinem Auto.
Ach, meinem Auto. Sei doch nicht so gemein. Ich habe schon eine gute Anlage für einen kleinen Wagen. Aber wenn ich...
Stille.
Ja, ach. Na gut, weg von den Beatles. Neue Frage. Für wie viel Prozent der Menschen in Europa ist deiner Vermutung nach reich werden das Lebensziel Nummer 1?
Ach ja, ich würde fast sagen, für die meisten. Also nicht in einem realistischen Sinne. Ich glaube, die meisten wissen, dass sie nicht reich werden können. Oder zumindest nicht so reich. Ich würde jetzt mal sagen, reich ist halt einfach, wenn du nicht mehr arbeiten musst. Ja. Also das wäre für mich so das Maß an Reichtum, wo ich sagen würde, jetzt bin ich reich.
Ja.
Ich glaube, das möchten ganz viele. Na gut, die ganzen Soziologiestudenten raus. Die Rentner haben keine Ziele mehr. Nicht solche Ziele, so hochtrabende. Die müssen wir also auch rausnehmen. Ach, 50%.
Meinst du so viel?
Ja.
Ich glaube, das ist weniger.
Meinst du?
Ich glaube, für viele
ist... Ich meine jetzt nicht so ein Ziel, auf das man hinarbeitet, sondern wo man, an dem man so rumträumt.
Dann ist es ja eher ein Wunsch als ein Ziel. Okay. Also finde ich, also ich glaube, für die meisten ist Reichsein einfach so abstrakt weit weg, dass das in keiner Art und Weise irgendwie realistisch ist und man deswegen irgendwie da dran dann vorbeilebt, sag ich mal. Also Reichsein, ich meine, klar... Jeder redet natürlich darüber, was würdest du machen, wenn du im Lotto gewinnst? Mhm. Oder später will ich mal reich sein oder so. Das ist ja nichts. Sagt, ich gehe jetzt nach Amerika, setze mich in Silicon Valley, entwickle eine App und werde jetzt reich. Das ist mein Ziel.
Ja gut, aber was hat man denn sonst so für hochtrabende Ziele in dem Sinne? Also ich möchte natürlich die Welt retten.
Baum pflanzen, Kind kriegen, Haus bauen.
Okay.
Das sind doch eigentlich die deutschen Ziele. So die man irgendwie hat. Genau. So,
was? Haus bauen in Polen.
Von Polen in Deutschland das Haus bauen lassen.
Stimmt. So rum funktioniert das dann heute. Ja.
Ja, ach. Na, reich werden ist glaube ich, heute.
Meinst du, das ist für die meisten tatsächlich zu weit weg?
Ja.
Okay. Ja, was ist mit den ganzen Ghetto-Kids, die mit Rap reich werden wollen? Na gut, Kids gibt's auch nicht so viele.
Ja, klar, wollen die vielleicht reich werden. Ich glaube, selbst die wissen irgendwo, dass das ja nichts ist.
Nicht passieren wird.
Ja. Oh. Wobei, Haftbefehl gibt viel eine Chance. wenn der das schon schafft, ich meine...
Wenn wer?
Haftbefehl.
Ja...
Befehl als deutscher Rapper, finde ich.
Deutscher Rapper.
Finde ich, hat mein Hund auch eine gute Chance, noch ein Shootingstar im Rap zu werden. Ach, naja. Reich werden wird, glaube ich, werden die wenigsten.
Und wenn dann ist es. Wenn, das sind wir ja schon. Also im Schnitt.
Ja, im Schnitt.
Klar. Im Schnitt, wie viel haben wir noch im Schnitt so als gemeiner Deutscher? Irgendwie 200.000? Ich meine, dem ist so.
Klar, reich, aber wie definiert man reich? Ne?
Also, habe ich ja gerade.
Ja, aber ne, das sieht jeder ja auch anders. Andere definieren reich, und ich habe fünf Ferraris und drei Häuser auf jedem Kontinent. So, das ist ein schwieriges Ziel, glaube ich. Und wenn man reich wird, dann ja in der Regel... auch irgendwie...
Indem man sich böse verhält.
Das zum einen, und zum anderen denke ich auch viel, viel durch Zufall.
Mhm.
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So, das ist dann, ich glaube, der Mensch ist dann eher noch die Variable da.
Mhm.
Wer jetzt schlussendlich da ist, der wird's auch.
Meinst du?
Ich glaube schon. Klar muss man irgendwie sich da herausragen in irgendeiner Art und Weise, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so sehr an einen Menschen an sich gebunden ist.
Mhm. So. Meinst du, da gibt es keine Gene für?
Nein. Also ich glaube auch, dass auch ein Steve Jobs zum Beispiel irgendwo auch durch...
Ja, klar.
Durch
jemanden, gerade diese Geschichten, auch Bill Gates, wenn man die liest, dann muss man ja zu dem Schluss kommen, dass zur rechten Zeit am rechten Ort der Punkt ist.
Ja, und das hätte auch, denke ich, durchaus jemand anderes sein können.
Ja.
Das ist, glaube ich, nichts, was irgendwie speziell einer Person dann vorbehalten ist. Selbst wenn die Idee dann irgendwie 2 Monate früher oder später kommt.
Ja.
Es ist halt daran irgendwie das richtig zu verkaufen.
Ja.
Oder die richtigen Personen im richtigen Moment zu treffen, zu kennen.
Mhm. Ja, vor allem, man kann ja auch nicht wirklich drauf hinarbeiten.
Nee, wie denn? Ja. Wie denn?
Na gut, du könntest jetzt an irgendeiner Business School ein MBA machen. Ich glaube, damit ist noch die Chance relativ groß, dadurch reich zu werden, dass man Böses tut. Aber das will man ja nicht, in aller Regel.
Nee, klar, man kann seine Chancen schon verbessern, vervielfachen.
Mhm.
Klar. Aber selbst dann hat man keine Garantie, dass irgendwas daraus wird. So von daher glaube ich nicht, dass man sich irgendwelche Hoffnung machen muss. Entweder es kommt oder es kommt eben nicht.
Ja.
Wie Lotto spielen.
Ja.
Mit vergleichbaren Chancen.
Ich hoffe ja immer noch jedes Mal, wenn ich auf den Flohmarkt gehe, dass da irgendwann, ich weiß nicht, ein Kizune Encounter oder so, irgend so ein unfassbar rares Videospiel rumliegt, was ich für einen Fünfer abgreife, oder irgendwo bei einem Türken auf dem Teppich mit den Schrottelektronika so ein Neumann U89 oder sowas rumliegt, was zumindest bescheidenen Reichtum mir bescheren würde. Das glaube ich tatsächlich, dass das irgendwann passiert.
Da bin ich auch immer auf der Suche, da ich bin auch oft bei eBay Kleinanzeigen und suche einfach nach Gitarre. Ja. So in der Hoffnung, dass das irgendjemand irgendwas reinstellt.
Oder ich nach Mikrofon.
Ja, wo er nicht weiß, was er da hat.
Ja, genau.
Dann hast du so eine 68er Gibson.
Die du dann, die Gitarre sieht scheiße aus, 20.
Ist voll alt. So, von daher, klar, da kann man schon Glück haben. Ja, das Unglück des einen ist das Glück.
Ja.
Da sind die Chancen ja sogar noch relativ hoch, dass man mal irgendwann Glück hat.
Ja.
Aber naja.
Auf den Flohmarkt gehen ist, wenn man sich mit Sachen in irgendeinem Bereich einigermaßen auskennt, sowieso eine ganz lohnende Einnahmequelle, finde ich.
Ja.
Ich meine, ich erlebe das ja ständig mit Videospielkonsolen, dass man da irgendwie eine N64 für einen Zehner mitnimmt.
Es gibt das aber, passiert, ja. Es gibt dann aber auch die Wahnsinnigen, die dann da stehen, mit die Händler.
Ja, natürlich. Ja, klar.
Die dann
das darfst du halt nicht haben. Ja, das muss schon eine Oma sein, ja, die das alte Spielzeug ihrer Enkel vom Dachboden verkauft.
Ja, wo man dann irgendwie die dann für ihren abgegammelten Super Nintendo irgendwie 45 Euro haben wollen.
Ja.
So, das steht dann auch in keinem Verhältnis mehr. Nö.
Okay, also wir werden reich durch Flohmarkt.
Wahrscheinlich.
Okay. Und dann kann ich auch mit 30 endlich in den Ruhestand gehen.
Ja.
Sehr schön.
Also haben wir noch am 15. Mai hast du Geburtstag?
Ja. Hey, warum weißt du das?
Was kann ich mir irgendwie gut merken?
Ja. Du hast irgendwie im Spätsommer, ne?
Herbst.
Okay.
11. Oktober.
Okay, das ist ziemlich herbstig.
Das ist quasi mitten im Herbst.
Ja.
Ja. Ja. Hoffen. Hoffen, hoffen, hoffen.
Ja.
Und auf den Flohmarkt gehen.
Hoffen, hoffen, hoffen und auf gar keinen Fall machen.
Ja, Flohmarkt ist eine schöne Sache. Ich war letztens auch auf dem Flohmarkt, wollte eigentlich vielleicht irgendeine coole alte Kamera abgreifen und bin mit dem Benjo nach Hause gekommen.
Stimmt, ich glaube, das hast du beim letzten Mal auch schon erzählt.
Ja.
Da waren wir auch schon bei dem Thema.
Ja, es wiederholt sich.
Ja, ach. Manche Sachen kann man da ja auch wirklich ganz gut kaufen und dann wieder auf eBay verticken. Und vor allem gerade, wenn man daran Spaß hat, auf den Flohmarkt zu gehen, dann ist das ja nicht in dem Sinne Arbeit, nur weil man da irgendwie ein bisschen Geld bei abgreift.
Ich finde es auch total interessant so. Das ist ja auch irgendwie, so finde ich, immer so ein Schritt zurück in der Zeit.
Ja, Flohmarkt ist voll 90er oder 80er. Wahrscheinlich war es da sogar noch schlimmer.
Nervig finde ich aber tatsächlich diese ganzen Händler, die dann da stehen, ja, mit ihren riesigen Batterien an Nintendo 64 Spielen und DVDs.
Mhm.
So, das nimmt den ganzen irgendwie den Charme.
Ja, ich finde auch, die sollten da nicht sein dürfen.
Flohmarkt ist irgendwie Handeln.
Ja.
Und das.
Aber ich kann das ja überhaupt nicht. Ich lasse immer meine Frau handeln. Also ich bin da erstens unfähig zu und zweitens bin ich schon, wenn ich irgendetwas sehe, was ich womöglich haben möchte, in aller Regel so verzückt, dass derjenige, der mir das verkauft, schon ansieht, dass ich ihm dafür wahrscheinlich jeden Preis geben werde.
Ja, das ist immer schwierig zu handeln. Aber ich muss sagen, ich bin auch ein schlechter Handelspartner irgendwie. Wenn ich mal irgendwas verkaufe, so dann weiß ich, wohin gehe ich und dann höre ich auch auf.
Ja, klar.
Oder ich werde einfach teurer. Ich will dafür 40 haben, er sagt 35, 45.
Sehr schön.
Dann ist es in der Regel auch recht schnell verstanden, dass man da irgendwie nicht weit kommt.
Möchtest du noch eine Frage stellen oder sind wir durch?
Ach.
Eine geht noch?
Einer geht noch. Ah, das ist eine Scheißfrage.
Aber du immer mit den Scheißfragen. Das ist
so eine Lance Armstrong-Frage.
Aber du musst die markieren, eigentlich.
Ja. Machen wir nach der Sendung.
Nach der Sendung mache ich den Haushalt.
Na gut. So. Eine Frage. Macht das Internet die Menschen sozialer oder weniger sozial?
Die kommen mir irgendwie extrem bekannt vor.
Tatsächlich.
Das Internet macht genau, was die Menschen draus machen. So, das wird einige Leute vereinsamen, andere Leute nicht. Und das ist so eine Galileo-Frage. Das ist eine Frage, die dann im Live-Experiment mit vier Leuten mit einer komplett ambivalenten Lösung beantwortet wird. So, Solche Fragen kann man sich auch sparen.
Ja, das, klar, für manche Leute treibt es irgendwie an, sozial zu sein, wenn man vielleicht...
Du fummelst schon wieder da dran rum, lass
das. Ich weiß auch nicht, das ist wie eine Haarsträhne.
Mach das doch hier so hinten rum.
Das ist so schön.
Gut, jetzt ist das auch egal.
Ja, die letzten Minuten. Ne? Ja. Nee, also ich finde, dem einen hilft, den anderen zieht es irgendwie zurück. Viele werden ja erst dadurch sozial, gerade wenn die Leute irgendwie sehr, sehr, sehr introvertiert sind, ist natürlich ein einfacher.
Ein super Werkzeug, klar.
Ja. Die anderen, die verlieren sich halt da drin. So, aber es ist auch immer die Frage, was ist sozial, wenn ich jetzt irgendwo nur noch mein Shitstorm irgendwo loslasse, ist es dann wirklich, wirklich sozial, nur weil ich mehr kommuniziere, oder?
Nee, du kommunizierst ja nicht. Du nervst ja nur.
Troll.
Ja.
Ja, schwierige Frage. Kurze Antwort.
Ja, nö, gar nicht schwierige Frage. Überflüssige Frage, weil tausendfach beantwortet mit einer völlig nichtssagenden Antwort.
Eben.
Warte, das ist bei jedem Menschen anders, ist das.
Na super.
Und mit dieser bescheuerten Frage beschließen wir jetzt diese Sendung.
Ja. Oder willst du mit dem Knall aufhören?
Ach, wir wissen ja nicht, ob jetzt noch ein Knaller kommt.
Ich ziehe jetzt einen Knaller. Du
ziehst einen Knaller. Ich zieh einen Knaller. Oder auch nicht.
So. Also hier sind zwei Knallerfragen drauf, die beide eigentlich auch aus der Männerrunde stammen könnten. Wer kann Kritik im Allgemeinen besser vertragen? Frauen oder Männer?
Ich möchte diese Frage mit derselben Antwort beantworten wie die Frage zuvor und werde sie in der Nachbearbeitung an die Stelle kopieren.
Zweite Frage. Was ist der größte Unterschied zwischen einem Durchschnittseuropäer und einem Durchschnittsamerikaner?
Man ist natürlich geneigt, die Intelligenz zu sagen, und das glaube ich aber nicht. Der größte Unterschied.
Also,
schwierig.
Also wenn ich aus meiner Erfahrung mit den Amis sprechen kann, ist es das
sag du doch erstmal.
Dass der gemeine Amerikaner kommunikativer ist als der durchschnittliche Europäer. Das geht ja schon.
Aber der durchschnittliche Europäer, von dem du gerade sprichst, ist wahrscheinlich der durchschnittliche Deutsche, oder?
Nee, auch. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Staaten bereist, aber schon, aber schon ein paar. Und das ist tatsächlich so, in Amerika geht es ja irgendwie schon beim Einkaufen los, dieser scheinheilige Smalltalk, nenne ich ihn mal, der da irgendwie, wo irgendwo Interesse geheuchelt wird, wo keins ist. Und das ist halt.
Das ist halt. Würdest du sagen, dass die oberflächlicher sind? Die?
Also
die von hinter dem Meer da?
Also ich glaube schon, dass es schwieriger ist, mit Amerikanern tatsächlich irgendwie eine Freundschaft zu schließen, weil es halt extrem schwierig zu unterscheiden ist, wo hört das Scheinheilige auf und wo fängt das echte Interesse an.
Meinst du, das ist nur für uns schwer zu unterscheiden, weil wir das nicht gewohnt sind, oder?
Nee, also ich...
Dass es so ein interkulturelles Problem ist?
Das ist, glaube ich, tatsächlich so eins von diesen Problemen. Nee, also ich wüsste nicht, wie man das irgendwie unterscheiden sollte. Also ich habe, als ich da war, echt Probleme gehabt, irgendwie zu wissen, interessiert er sich jetzt für mich oder fragt er nur so? Also das war, also die ersten Wochen war das irgendwie schwierig zu verdauen, weil du hast halt irgendwie das Gefühl,
Alle sind so nett,
habe ich dem jetzt zu wenig erzählt? Warum soll ich dem so viel erzählen? Er kennt mich gar nicht. Ich erzähle ihm nichts.
Dann sehe ich nie wieder.
Ja. Ah. Ja. Das, und dann gerade wenn man irgendwie neu ist, ist man ja auch noch so wie
da freut man sich dann ja auch
über solche Situationen, und man ist ja quasi auch den Amerikanern gegenüber irgendwo auch, sag ich mal, das Zootier irgendwo auch, die kommen dann alle her, gucken einen an, ja, German, ne, und klar, dann wird natürlich noch mehr geheuchelt, wo es nur geht, dann hast du 10-mal am Tag deine Lebensgeschichte erzählt, wenn du aber nur irgendwie einmal zur Schule gegangen bist und nach Hause. So, das ist schon irgendwie, ist eine andere Kultur irgendwie, dass das alles irgendwie viel, viel kommunikativer als hier. So, hier ist ja guten Tag, guten Weg. Oft. Und da ist es, ach, wie geht's hier? Was machst du so? Mensch, schönes Auto hast du. Da wird ja, da Reden des Redens willen.
Ja,
ist,
klar.
Ist da viel.
Ja, beim gemeinen Deutschen ist das ja mehr so, und wie geht's? Ja, und selbst? Ja.
Ja, schönes Jahr heute.
Das war jetzt dein Knaller.
Ja, ich habe alles gegeben.
Ja, ist okay.
Ich habe kein glückliches Händchen. Ja.
Ich weiß überhaupt nicht, was ich der Sendung jetzt für einen Titel geben soll, aber das werde ich dann wahrscheinlich beim Durchhören rausfinden.
Hatten wir nicht am Anfang schon einen Knaller?
Ja, bestimmt, aber du weißt ja, Kurzzeitgedächtnis ja, und
das,
so.
Das ist jetzt auch, das ist auch tatsächlich schon wieder weg, aber das war super. Naja, wir haben es ja gesagt.
Genau. Lars, vielen Dank, dass du da warst.
Florian, das war mir eine große Freude.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
Tschüss.
Ich hänge fest an meiner Brille.